NDR Info. Themen des Tages.
Heute am 25. November ist Orange Day. Mit vielen Aktionen und der Farbe Orange soll auf Gewalt gegen Frauen und Mädchen aufmerksam gemacht werden. Aber es soll auch Mut gemacht werden. Wir hören gleich mehr über Hilfsangebote für Betroffene. Außerdem hat Friedrich Merz bei seiner Besuchsrunde durch alle Bundesländer heute in Hamburg vorbeigeschaut. Damit ist der Norden komplett. Danach ist er gleich weitergefahren zum Arbeitgebertag in Berlin. Und das ist das erste unserer Themen für die kommende halbe Stunde. Ich bin Birgit Langhammer. Schönen guten Abend. Der Arbeitgebertag hat in Berlin stattgefunden. Ein Treffen von Politik und Wirtschaft mit Reden und Paneldiskussionen zu drängenden Fragen. Zum Sozialstaat zwischen staatlicher Fürsorge und Eigenverantwortung, wie Aufschwung gestaltet werden kann, wie Digitalisierung und Bürokratieabbau gelingen. Außerdem wurde der Bildungspreis verliehen. Seit 25 Jahren werden Bildungseinrichtungen ausgezeichnet unter dem Motto Zusammenhalt stärken, Demokratie fördern. Zu Gast waren neben Kanzler Merz auch Wirtschaftsministerin Reiche, Arbeitsministerin Baas und Vizekanzler Klingbeil. Und letzterer wurde dann sehr deutlich, was die Öffnung des Verbands der Familienunternehmen für Gespräche mit der AfD betrifft. Klingbeil nannte die AfD eine Arbeitgeber- und Arbeitnehmerfeindliche Partei und bot Gesprächsbereitschaft für Unternehmen an. Denn im Oktober hatte der Verband erstmals auch Vertreter der AfD zu seinem parlamentarischen Abend eingeladen und ein bis dahin geltendes Kontaktverbot aufgehoben. Dazu hören wir gleich Einschätzungen eines Politikwissenschaftlers. Zunächst aber berichtet Martin Polanski über den Arbeitgebertag.
Deutscher Arbeitgebertag im Berlin Kongresscenter. Ein bisschen geht es zu wie in einer Politarena.
Johannes Winkel, wenn wir ein Applausmessgerät hier hätten, wäre das jetzt eben der stärkste Applaus bislang gewesen. So viel können wir eben, glaube ich, noch mitgeben. So.
Johannes Winkel ist das Gesicht der jungen Rentenrebellen in der Unionsfraktion. Die stellen sich quer zum Rentenkompromiss der eigenen, der schwarz-roten Bundesregierung.
Es ist, glaube ich, keine Position, für die ich mich rechtfertigen muss, wenn man sagt, dass der Deutsche Bundestag sich mit dem Gesetzesvorschlag der Regierung auch befassen können muss.
Winkel und der Unionsnachwuchs im Bundestag befürchten, dass die junge Generation auf Dauer zu stark belastet wird durch die rentenpolitischen Vorstellungen vor allem der SPD. Das kommt gut an im vollbesetzten Saal. Ein Arbeitgebertag ist normalerweise kein Rebellentreff. Die meisten Männer tragen Anzug, die Frauen Kostüm, fast alle gehören zur Generation 50+. Aber hier liegt Ärger in der Luft. Gerade beim Thema Rente, das immer wieder angesprochen wird. Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger.
Das ist Geld, das für die Zukunft unseres Landes fehlt. Und wenn das jetzt junge Abgeordnete zum Thema in der Koalition machen, haben sie meine volle Unterstützung.
Seit einem halben Jahr regieren Union und SPD wieder zusammen und der Arbeitgebertag wird zu einer Art Schaulaufen für Ministerinnen und Minister. Arbeitgeberchef Dulger macht keinen Hehl aus seinen Sympathien.
Es gibt aber auch andere Minister im Bundeskabinett. Liebe Frau Bundesministerin Reiche.
Dulger kündigt Wirtschaftsministerin Katharina Reiche von der CDU als Reformtreiberin an. Denn gerade beim Thema Rente macht sie immer wieder deutlich, dass sie das jetzige System kaum noch für finanzierbar hält.
Und das heißt, unter anderem attraktive Frühverrentung unattraktiv zu machen. Das heißt aber auch nach 2031 eine Anpassung des Renteneintrittsalters an die gestiegene Rentenerwartung.
SPD-Sozialministerin Bärbel Baas hat dagegen einen schweren Stand, zumal sie durchaus krawallig auftritt.
Ich weiß, ich polarisiere vielleicht mit Themen, aber im Gegensatz zu Ihnen habe ich auch immer die andere Seite mit im Blick. Auch übrigens Sie.
Ja? Die SPD-Sozialministerin lässt keinen Zweifel daran. Trotz steigender Rentenbeiträge und Milliardenzuschüssen aus dem Bundeshaushalt will die SPD bei ihrer Linie bleiben, das Rentenniveau zu stabilisieren. Es gehe um das Vertrauen in den Sozialstaat. Genauso sieht das SPD-Finanzminister Lars Klingbeil.
Ich bin sehr klar darin, dass wir dieses Gesetz jetzt beschließen sollten, wie wir es vorgelegt haben.
Rentenstreit live beim Deutschen Arbeitgebertag. Um zu verstehen, wo hier die Sympathien liegen, braucht es kein Applaus-Messgerät.
Soweit die Zusammenfassung von Martin Polanski. Neben der Rente gab es noch mehrere weitere Themen. Unter anderem wurde auch das schwierige Verhältnis von Wirtschaft und AfD benannt. Es gibt in Deutschland rund 3 Millionen Familienunternehmen. Im Verband der Familienunternehmen sind etwa 6.500 organisiert. Und dennoch stellt sich seit kurzem die Frage, müssen sich Unternehmen auch politisch positionieren? Wie groß ist der Schaden, der durch die AfD der Wirtschaft droht? Gibt es genug Informationen und auch Wissen darüber? Darüber habe ich mit Thomas Biebricher gesprochen, Politikwissenschaftler an der Uni Frankfurt. Er hat sich intensiv auch mit Konservatismus beschäftigt. Wirtschaftsverbände seien nicht für die Diskussion um eine Brandmauer zuständig, so der Präsident des Deutschen Handwerks. Wo liegt denn Ihrer Meinung nach der Unterschied von Politik und Wirtschaft? Kann es, muss es eine Brandmauer geben?
Also ich denke, es lohnt sich schon, da ein bisschen zu differenzieren, denn die Brandmauer-Diskussion, die wir geführt haben in den letzten Monaten, bezieht sich ja immer um den Umgang von politischen Parteien miteinander und den Umgang mit radikalen Parteien. Und was da ja letztendlich zur Diskussion steht, ist die direkte oder indirekte Beteiligung von radikalen Parteien an Regierungen eigentlich durch Duldungsmodelle oder durch wirkliche Koalitionen beispielsweise auch, aber auch sonstige Zusammenarbeit auch. Und ich denke, der Fall ist dann nochmal ein bisschen anders gelagert, wo es darum geht, dass private Verbände mit bestimmten Parteien Gespräche führen. Also von daher macht es schon einen Unterschied. Aber man kann natürlich sagen, in beiden Fällen geht es letztendlich um die Frage der Normalisierung eben von radikalen Parteien, die dann den Anschein erwecken können, dass sie einfach eine ganz normale Partei sind, weil sie ja ganz normal mit anderen Parteien oder eben auch mit Verbänden kooperieren und Gespräche führen.
Empörung allein habe sich als politische Strategie erschöpft, so hat es Verbandspräsidentin Marie-Christine Ostermann begründet. Andere Verbände aber positionieren sich ja weiterhin deutlicher gegen die AfD, bemängeln auch die Europafeindlichkeit, benennen eben auch wirtschaftliche Schäden, die durch das Wahlprogramm entstehen würden. Spaltet das jetzt aus Ihrer Sicht das Unternehmertum in Deutschland?
Also ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde. Ich denke schon, dass eigentlich weitestgehend die Haltung immer noch die ist, die Sie auch gerade formuliert haben. Wenn man sich das AfD-Programm durchliest, dann muss man eigentlich ganz nüchtern zu der Einschätzung gelangen, auch von Unternehmerseite, dass eigentlich wenig Attraktives dabei ist eigentlich. Beziehungsweise da sind einige Punkte drin, von denen man nicht genau weiß, wie sie eigentlich zusammengehen sollen. Also was Rentenniveaus, aber gleichzeitig Steuersenkungen angeht. Und von daher ist es wirtschaftspolitisch meiner Ansicht nach nicht sonderlich seriös. Und deswegen muss ich, glaube ich, der Verband der Familienunternehmen fragen lassen, was genau sie eigentlich mit den Gesprächen bezwecken.
Die Frage wollte ich gerade an Sie noch mal weitergeben, Herr Biebricher, weil wenn es eben jetzt nur darum geht, dass man Vertreter der AfD einlädt, miteinander spricht, aber eben sie nicht wählt, weil man das Wahlprogramm gelesen hat und daraus Schlüsse zieht für die Wirtschaft, wie muss man es dann einordnen? Andersrum gibt es eben auch den Vorwurf, dass die AfD dadurch mehr und mehr Wirtschaftskompetenz erreichen würde.
Ja, also den Punkt kann man wahrscheinlich schon machen, also dass die AfD das für sich ins Feld führen wird und sagen wird, wir sind ja in Gesprächen mit, also das ist für Deutschland ein wichtiger Sektor sozusagen oder eine wichtige Branche, die Familienunternehmen, dass man mit denen im Gespräch ist, das wird man sich schon ans Revier heften, denke ich. Und das ist eben gerade dieser Punkt der Normalisierung, den ich vorhin angesprochen habe. Aber die Frage ist eben, ob man von Seiten des Verbandes jetzt davon ausgegangen ist, dass man der AfD nochmal sagen kann, was daran vielleicht nicht stimmt an diesem Programm und sie möglicherweise umstimmen kann, was den wirtschaftspolitischen Kurs angeht. Und da wäre ich jetzt eher zurückhaltend, was da die Chancen angeht. Und von daher, wie gesagt, also stellt sich schon die Frage, was man damit bezwecken will, wenn es nicht darum geht, jetzt eigentlich schon Verbindungen zu knüpfen, um für alle Eventualitäten eingestellt zu sein. Also falls dann irgendwann doch die AfD in Regierungen vertreten sein sollte, dass man dann schon die Drähte und die Verbindungen aufgebaut hat. Das fände ich wiederum auch bedenklich, muss ich sagen.
Naja, wobei auf kommunaler und auf Landesebene ist das ja auch schon so. Also wenn ich jetzt Mittelständler bin in Mecklenburg-Vorpommern, da komme ich gegebenenfalls an AfD-Politikern jetzt schon nicht vorbei.
Genau, aber die Frage ist natürlich schon, ob man das dann auch von der Verbandsseite sozusagen zur offiziellen Verbandspolitik erhebt.
Wenn man denn aber dann so viele Mitglieder vertritt, ist das nicht auch die logische Konsequenz, dass man sich eben auch schützend vor Mitglieder stellt oder da eben einen Weg ebnen möchte?
Ja, ob man den Weg jetzt unbedingt ebnen möchte, so flächendeckend, also das muss man sich eben fragen, glaube ich. Also ich sehe natürlich schon den Punkt, dass es für bestimmte Unternehmen angebracht ist und sicherlich auch sinnvoll ist, mit AfD-Lokalpolitikern zu sprechen. Da wird man nicht dran vorbeikommen. Aber wie gesagt, also der Verband der Familienunternehmen vertritt ja sehr, sehr, sehr viele Unternehmen in ganz Deutschland. Und das würde ich jetzt noch nicht so generalisieren, irgendwie, dass man daher eigentlich gar nicht daran vorbeikommt.
Es ist jetzt bei dem Arbeitgebertag auch quasi nochmal eine Umdrehung weitergegangen. Arbeitgeberpräsident Dulger meint nämlich Wachstum und Wohlstand als Mittel gegen das Erstarken und mehr politischen Einfluss von extremen Rechten sei notwendig. Also dann ginge der Ball jetzt wieder zurück an die amtierenden Politiker, oder?
Naja, aber dass die in der Pflicht sind, also das ist ja allen Beteiligten, glaube ich, auch klar. Und natürlich wird eine Regierung auch, nicht nur, würde ich sagen, aber auch daran gemessen natürlich, was sie wirtschaftspolitisch eben auf die Beine stellt und wie sich das eben im Zweifelsfall auch in Wirtschaftswachstumszahlen dann niederschlägt. Und ich glaube, das ist allen auch in den aktuellen Regierungen durchaus bewusst. Aber man muss sich eben auch nochmal klar machen, dass eben die Alternative, wenn man sich wirklich das in dem Fall das alternative Wirtschaftsprogramm, der Alternative für Deutschland anguckt, dann muss man sich wirklich schon sehr, sehr fragen, ob dadurch mehr Wachstum generiert würde. Sie haben es vorhin angesprochen, glaube ich auch die europapolitische Komponente beispielsweise. Das wäre ziemlich katastrophal vermutlich für die deutsche Wirtschaft, wenn man diesen Weg gehen wollen würde. Und tatsächlich, da gibt es ja Überlegungen, aus der Europäischen Union auszutreten oder Referenden durchzuführen. Das wäre ein katastrophaler Weg.
Sagt der Politikwissenschaftler Professor Thomas Biebricher von der Universität Frankfurt. Im Raum steht eine Summe von 525 Milliarden Euro. Das ist das Budget, mit dem die Bundesregierung ins nächste Jahr gehen will. In dieser Woche wird der Haushalt zum letzten Mal im Bundestag besprochen. Jetzt hat der Auftakt stattgefunden, am Freitag dann der Abschluss und einer der Redner war Bundesfinanzminister Lars Klingbeil. Im ARD-Hauptstadtstudio beobachtet Mario Kubina die Debatte um Milliarden, um teure Projekte und viele neue Schulden.
Pünktlich um 10 geht's los mit der Bundestagssitzung.
Es wird eine kompakte Haushaltswoche werden, aber Freude dürfen wir dabei auch haben,
sagt Parlamentspräsidentin Julia Klöckner. Mindestens einer scheint heute wirklich zufrieden zu sein, der Bundesfinanzminister und SPD-Co-Chef.
Zwei Haushalte in 6 Monaten auf den Weg zu bringen, das ist keine Selbstverständlichkeit.
Wegen des Bruchs der Ampelkoalition musste Schwarz-Rot erst noch den Haushalt fürs laufende Jahr bewerkstelligen. Jetzt geht es um den für kommendes Jahr. Dann will der Bund viele neue Schulden machen. Das räumt Lars Klingbeil ein. Aber
es sind erstmal Investitionen in die Zukunftsfähigkeit und die Modernisierung unseres Landes.
Also in Straßen, Brücken, Schulen oder Klimaschutz. Matthias Mittelberg von der CDU-CSU-Fraktion rechnet vor:
118 Milliarden aus dem Kernhaushalt und aus den Sondervermögen gehen in die Investitionen.
Allerdings, dem stehen rund 180 Milliarden an neuen Krediten gegenüber, wenn man Kernhaushalt und schuldenfinanzierte Sondertöpfe zusammennimmt.
Das ist im Moment jetzt vertretbar und das ist auch richtig. Aber das können wir natürlich auf Dauer so nicht weiterführen.
Der CDU-Mann weiß, die Schuldenpolitik von Schwarz-Rot bietet Angriffsfläche.
Mit dem Bundeshaushalt 2026 hinterlassen Friedrich Merz und Lars Klingbeil Deutschland als fiskalpolitisches Trümmerfeld, das für die nächsten Jahre fest in einer gigantischen Schuldenspirale stecken wird, aus dem es kein Entkommen mehr geben wird,
warnt der AfD-Abgeordnete Michael Espendiller. Auch aus Sicht der Grünen kann sich das Land die schwarz-rote Haushaltspolitik eigentlich nicht leisten. Die Abgeordnete Jamila Schäfer wirft der Koalition vor, mit dem vielen Geld Klientelpolitik zu betreiben. Sie nennt die geplante Senkung der Ticketsteuer im Flugverkehr als Beispiel.
350 Millionen Subventionen fürs Fliegen, Milliarden für die Gastro-Mehrwertsteuersenkung, all das ohne nennenswerte Wirkung auf die Wettbewerbsfähigkeit.
Und auch die Linke befürchtet, dass die vielen Milliarden verpuffen werden. Das macht der Abgeordnete Dietmar Bartsch deutlich.
Sie nehmen Rekordschulden auf, 182 Milliarden, aber im Alltag der Menschen ändert sich nichts zum Besseren.
Was der Finanzminister natürlich anders sieht, Stichwort Investitionen. Aber Klingbeil sagt auch:
Der Haushalt 25 und der Haushalt 26, das war für uns als Parlament ein Stück weit das Warm-up.
Also nur eine erste Übung, denn die echten Herausforderungen sieht der Finanzminister in den darauffolgenden Jahren. Da klaffen noch milliardenschwere Löcher, die die Koalition stopfen muss.
Informationen von Mario Kubina aus dem Hauptstadtstudio. Bei einer Bombendrohung gegen Behörden oder Firmen, Einkaufszentren oder Schulen steht sofort alles still. Alle mitarbeitenden Schüler, Kunden müssen das Gebäude verlassen und es dauert meist eine ganze Weile, bis die Polizei alles abgesucht und wieder freigegeben hat. Heute hat es Durchsuchungen in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Hessen gegeben bei 4 Beschuldigten, die hunderte Drohmails verfasst haben sollen mit Bombendrohungen und so großen Schaden verursacht. Reporter Wolfgang Hetfleisch beantwortet die Frage, ob die 4 mutmaßlichen Täter, darunter 2 Jugendliche, wirklich in der Lage waren, großen Schaden anzurichten.
Das ist jedenfalls sehr gut möglich. Viele E-Mails zu verschicken und deren Herkunft zu verschleiern, dafür muss man kein IT-Experte sein, sagt Benjamin Krause. Er ist der Leiter der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität, kurz ZIT, die zusammen mit dem BKA die Durchsuchungsbeschlüsse umgesetzt hat. Und Krause sagt auch, dass in der Messenger-Gruppe namens Schweinetreff, ja, so hieß die, in der sich die Täter ausgetauscht haben, dass da mehr als die 4 Beschuldigten unterwegs waren.
Diese Gruppierung hat über mehr Personen, über mehr Mitglieder verfügt. Man muss aber jeweils im Einzelfall schauen, kann denen auch ein entsprechender Vorwurf gemacht werden, dass sie sich bewusst dieser Gruppierung zum Zwecke der Bombendrohung angeschlossen haben.
Es gab also offenbar auch Leute, die sich aus der Gruppe zurückzogen, als sie gemerkt haben, was da läuft.
Eine weitere Frage war, wie man den Beschuldigten, von denen einer in Frankfurt lebt, überhaupt auf die Spur gekommen ist.
Also da lassen sich die zuständigen Behörden nicht wirklich in die Karten schauen. Die Ermittlungen gehen ja weiter und mit der Auswertung der Computer- und Datenspeicher, die bei den Razzien heute Morgen sichergestellt worden sind, da ergeben sich natürlich neue Ansätze und da ist es logisch, dass nicht alles auf den Tisch kommt. Aber der ZIT-Chef Benjamin Krause verrät immerhin,
diese E-Mails und diese technischen Daten der E-Mails waren der relevante Ermittlungsansatz.
Auch die Erkenntnis, dass viele Bombendrohungen in der ganzen Republik und in Österreich zusammengehören, dass das also ein Komplex ist, hat beim Ermittlungserfolg wohl geholfen.
Und zuletzt noch die Frage, weiß man schon etwas über das Motiv der mutmaßlichen Täter?
Naja, also das BKA und die ZIT haben in ihrer gemeinsamen Mitteilung jedenfalls betont, dass es wohl darum ging, möglichst viel Angst und Aufregung zu erzeugen. Und Oberstaatsanwalt Krause glaubt zu wissen, was die Täter vor allem antreibt, so zu handeln.
Weil sie sich daran erfreuen, dann wird man schon sagen können, dass das sprichwörtlich ein asoziales Verhalten ist, in dem man nur auf sich schaut und sich an den Ängsten der Gesellschaft da irgendwie erfreut.
Das kann dann vor Gericht natürlich böse enden. Immerhin wird den 4 Beschuldigten vorgeworfen, dass sie einer kriminellen Vereinigung angehört haben. Und da kann es durchaus sein, dass sie nicht mit einer Geldstrafe aus der Nummer rauskommen.
Heute hat es Razzien gegeben wegen Bombendrohungen, soweit Informationen von Wolfgang Hetfleisch. Heute Nachmittag hat Bundeskanzler Merz ja auch auf dem Arbeitgebertag gesprochen. Darüber haben wir schon berichtet. Davor war er nach seiner Afrika-Reise aber in Hamburg zu Gast, zu seinem Antrittsbesuch. Und ja, er ist schon seit Mai im Amt, aber er hat es eben noch nicht in alle Bundesländer geschafft. Bis Ende dieses Jahres will er das erledigt haben. Heute war es in der Hansestadt Besuch Nummer 12. Anfang des Monats hatte er schon Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern besucht. Der Norden ist jetzt also auch komplett. Reinhard Postelt war im Hamburger Rathaus heute für uns dabei.
Wie es das Hamburger Protokoll seit Jahrhunderten verlangt, begrüßt der erste Bürgermeister seine Gäste nicht vor dem Rathaus, sondern weit oben am Ende der Treppe. So eilte Friedrich Merz, Bürgermeister Tschentscher, entgegen und kam oben etwas atemlos an.
Willkommen in Hamburg. Danke für die freundlichen Begrüßung.
Merz durfte an der allwöchentlichen Sitzung des Senats teilnehmen, die nur dem Bundeskanzler galt. Es gab Freundliches und Kritisches zu besprechen, allem voran die Hafenhilfe des Bundes. Hamburg und auch Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern sind nämlich unzufrieden, dass einzig Bremerhaven für den Ausbau des Militärhafens viel Geld vom Bund bekommt, gleich 1,35 Milliarden Euro. Hamburg möchte etwas vom Militärhilfekuchen abbekommen, doch Merz verwies auf das Sondervermögen für Infrastruktur.
Wir haben insgesamt ein Konzept für den Ausbau der Häfen, der Hafeninfrastruktur in Deutschland. Und da spielt Hamburg eine außergewöhnlich wichtige Rolle. Wir stellen auch Mittel zur Verfügung, auch aus dem Sondervermögen.
Konkret war das nicht. Doch Friedrich Merz sicherte Hamburg andere Unterstützung zu für milliardenteure Infrastruktur. Konkret für die, wie er sagte, dringend notwendige Erneuerung der Elbbrücken. Und der Bund arbeite mit Hochdruck daran, bei der Autobahn A26 Ost das Baurecht herzustellen. Die Hafenautobahn ist bei Tschentschers Koalitionspartner, den Grünen, umstritten. Und Umweltverbände hoffen noch, dass die A26 Ost nicht gebaut wird, weil sie durch ein Moorgebiet laufen würde. Beeindruckt zeigte sich der Bundeskanzler schließlich von Hamburgs Vorreiterrolle beim autonomen Fahren.
Dass es hier ein enormes Potenzial gibt, den öffentlichen Personennahverkehr durch autonomes Fahren sehr viel effizienter und kostengünstiger zu gestalten, ist für mich eine wirklich interessante Erkenntnis.
Der Testbetrieb mit autonom fahrenden Moja-Kleinbussen läuft erfolgreich. Nächstes Jahr sollen Fahrgäste mitfahren dürfen, auch bei einem Projekt der Hochbahn. Hightech war auch der rote Faden für Hamburgs ersten Bürgermeister. Besonders hob er den Bau eines neuen, gigantischen, unterirdischen Teilchenbeschleunigers hervor. Petra 4 wird beim Forschungsinstitut DESI mit Hilfe des Bundes gebaut.
Das ist ein wirklicher Quantensprung in der Forschungs- und Innovationspolitik Deutschlands, dass wir dieses Projekt umsetzen.
Dann Szenenwechsel. Friedrich Merz eilte zu einem Handwerkerhof im Stadtteil Lockstedt. Das Besondere, die Gewerbebetriebe sind nicht alle einstöckig, sondern aus Platzmangel in mehreren Etagen übereinander gestapelt. Meistermeile Offerkamp heißt das Pilotprojekt. Merz besuchte dort eine Bäckerei und eine Schlosserei. Dort bog er sogar einen Metallteil auf und hämmerte auf einen Amboss ein. Eisern klang dann auch sein Bekenntnis zum Handwerk.
Ich bin und bleibe ein großer Befürworter der dualen Ausbildung und der Handwerksberufe in Deutschland. Wenn etwas unsere Volkswirtschaft in der ganzen Breite und Tiefe stark macht, dann ist es dieser Teil unserer Volkswirtschaft. Sagen Sie mir ein Land auf der Welt, das in dieser Breite und Tiefe in der Lage ist, Handwerksdienstleistungen anzubieten.
Danach machte sich Merz zurück auf den Weg nach Berlin, ohne den Hafen besucht zu haben. Eigentlich ist die große Hafenrundfahrt ein Muss für alle offiziellen Hamburg-Gäste. Sie passte aber wohl nicht ins Konzept.
Der Bundeskanzler war heute zum Antrittsbesuch in Hamburg. Informationen von Reinhard Postelt. Vielleicht sind Ihnen heute schon orangefarbene Lichter aufgefallen, Ballons oder Sitzbänke. Oder Sie haben eine Info auf der Brötchentüte gelesen. Am heutigen sogenannten Orange Day soll auf Gewalt gegen Frauen und Mädchen aufmerksam gemacht werden, aber auch auf die Hilfsangebote für Betroffene. Initiiert wird der Tag von den Vereinten Nationen. Die Farbe Orange steht für eine helle und gewaltfreie Zukunft. Bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Geschlechtsspezifische Gewalt gibt es auch in Deutschland in großem Ausmaß. Bundesinnenminister Dobrindt hatte ja erst kürzlich eine entsprechende Statistik vorgestellt. Demnach hat es im vergangenen Jahr fast 266.000 Opfer häuslicher Gewalt gegeben. Das waren deutlich mehr als im Vorjahr. Was also unternimmt die Bundesregierung, um Frauen zu schützen? Dazu Björn Dahke.
Die Gewalt gegen Frauen nimmt laut Studien zu, vor allem in den eigenen vier Wänden. Mehr als 15 Frauen werden pro Stunde Opfer von Partnerschaftsgewalt. Bundesinnenminister Dobrindt hat erst vor wenigen Tagen eingeräumt, die Politik macht noch nicht genug, um Frauen zu schützen. Vor knapp einem Jahr hatte die damalige Bundesregierung eine Gewaltschutzstrategie verabschiedet. Darin stehen 120 Vorhaben, zum Beispiel Forschungsprojekte, Beratungsstellen und Gesetzesänderungen. Seit Anfang des Jahres gibt es das Gewalthilfegesetz. Ab 2032 haben Opfer dadurch einen Rechtsanspruch auf Schutz und Beratung. Das bedeutet, dass die Länder die Plätze in Frauenhäusern ausbauen müssen. Der Bund unterstützt das mit Milliardenbeträgen. Familiengerichte sollen künftig anordnen können, dass gewalttätige Ex-Partner eine elektronische Fußfessel tragen müssen. Das Kabinett hat das entsprechende Gesetz in der vergangenen Woche auf den Weg gebracht. Um Frauen vor Vergewaltigungen zu schützen, hat der Bundestag die Herstellung und den Handel mit sogenannten K.O.-Tropfen eingeschränkt. Sie werden oft eingesetzt, um Frauen wehrlos zu machen. Das Justizministerium arbeitet aktuell auch daran, die Mindeststrafe zu erhöhen, wenn diese chemischen Substanzen bei Vergewaltigungen eingesetzt werden. Im Gespräch ist auch, verbale sexuelle Belästigungen unter Strafe zu stellen, sogenanntes Catcalling. Und gewalttätigen Vätern soll einfacher der Umgang mit ihren Kindern untersagt werden können. Frauenrechtsorganisationen begrüßen die geplanten Änderungen. Sie sagen aber auch, dass vieles davon erst greift, wenn es schon zu spät ist. Wichtig sei auch, sich mit den Ursachen von Gewalt gegen Frauen zu beschäftigen. Der weit verbreiteten Vorstellung männlicher Überlegenheit und der strukturellen Ungleichheit zwischen den Geschlechtern.
Soweit Informationen von Björn Dahke. Und wir bleiben noch beim Orange Day, denn auch in Norddeutschland finden heute viele Aktionen statt. Christiane Rüther zählt einige auf.
Die Aktionen sind vielfältig. So gibt es Informationen auf Bussen und Bahnen oder spezielle Brötchentüten beim Bäcker, die auf Hilfsangebote aufmerksam machen. So zum Beispiel in Wismar, Leer, Bad Oldesloe oder Kiel. In Hamburg wurde heute eine weitere orangefarbene Bank aufgestellt, versehen mit einer Plakette, auf der die Nummer des Hilfetelefons für Frauen steht, übrigens die 116 016. Die Bank wurde am Mittag an Innensenator Grote übergeben und soll künftig vor dem Bezirksamt Hamburg-Mitte in der Kaffermacherreihe stehen. Und als sichtbares Zeichen gegen Gewalt gegen Frauen und für Solidarität mit den Opfern werden zahlreiche Gebäude orange angestrahlt, so zum Beispiel die Polizeidirektionen in Osnabrück und in Göttingen, das neue Rathaus und die Oper in Hannover, das Rathaus in Itzehoe oder die Leuphana-Universität in Lüneburg. In Wismar werden heute orangefarbene Schuhe aufgestellt. Jedes Paar steht symbolisch für eine Frau, die im vergangenen Jahr in Deutschland durch einen Femizid ums Leben kam. In Schwerin werden vor dem Rathaus zudem drei Flaggen gehisst. Die Aufschrift: Stopp für ein Leben ohne Gewalt. Auch ein Thema heute: die Frauenhäuser. In Hamburg zum Beispiel gibt es 7. 260 Frauen und ihre Kinder können dort Schutz suchen. Damit, so sagen die autonomen Frauenhäuser, ist Hamburg aber dramatisch unterversorgt. Und nicht nur in Hamburg. Bundesweit fehlen Plätze, um alle betroffenen Frauen zu versorgen. Neben dem kostenlosen Hilfetelefon 116 016 gibt es übrigens noch zahlreiche weitere Beratungsstellen für betroffene Frauen. Eine Auflistung von Organisationen und Telefonnummern sowie regionale Angebote finden Sie auch auf ndr.de.
Christiane Rüther mit einigen Aktionen zum Orange Day im Norden. Und damit enden unsere heutigen Themen des Tages. NDR